ARD Sounds.
Conny, hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass ein Hauch von deutscher Nationalmannschaft doch mit dabei war im ersten Halbfinale bei dieser WM?
Was meinst du jetzt genau?
Ich meine die Spielweise von Frankreich.
Ja, es war ein leichtes Ausfaden aus dieser WM, glaube ich. Wie Homer in die Hecke in diesem Meme zurück. Ja. Das war nix und das werden wir, glaube ich, jetzt besprechen, oder?
Auf jeden Fall. Und das machen wir am liebsten im Sportschau-WM-Update. Mit Konstantin Kleine und Anne Hild. Wolltest du es sagen?
Und Anne Hild. Ja, ich dachte, ich sage das mal einfach so.
Hast du gut gemacht.
Nonchalant, wie der Franzose sagt.
Ja, der Franzose sagt gar nicht mehr so viel über dieser WM. Spanien gewinnt mit 2:0 gegen Frankreich. Habe ich so nicht kommen sehen.
Nein, ich auch nicht. Das war nicht das Gigantenduell der besten Mannschaften bei dieser WM. Das war ein Klassenunterschied am Ende, muss man, glaube ich, so sagen. Schwache Franzosen, gutes Defensivkonzept der Spanier. Und rückblickend, liebe Anne, muss man, glaube ich, sagen, dass Kap Verde den Spaniern bislang am meisten abverlangt hat, oder?
Stimmt eigentlich, ja. Ja, da haben sie sich echt noch am schwersten getan. Ne?
Also ich war wirklich überrascht. Ich dachte, ja, okay, dann kommen wir so ein bisschen rein, 30 Minuten Ruckelfußball und die werden ja dann hier und da schon nochmal den Weg nach vorne finden, die Franzosen. Das ganze Spiel über war es nicht so.
Naja, ich finde, wie die Franzosen angefangen haben, dachte ich auch schon, oh, also die haben ja 2-3 Mal so angesetzt, um die spanische Hintermannschaft komplett zu überrumpeln durch schnellen Umschaltfußball, wie es viele erwartet haben, aber nicht mit den Spaniern.
Am Ende hebt sich Frankreich den schwächsten Auftritt der WM fürs Halbfinale auf und das am Nationalfeiertag.
Mhm, bitter.
Das ist extrem bitter und es war ehrlich gesagt auch ein bisschen, fand ich, das stimmungsschwächste Spiel bei der WM. Also selbst diese Trinkpausen haben im Stadion gar nicht gezündet. Kein Danza Kuduro, kein Living on a Prayer. Selbst da wurde keiner laut. Das war irgendwie auch das, somit das leiseste Spiel da in Dallas, hatte ich das Gefühl.
Ja, wobei da frage ich mich auch immer, ob das vielleicht auch ein bisschen an der Fernsehübertragung liegt. Also dann kommt es ja immer ein bisschen drauf an, wo die Mikrofone stehen, um die Stimmung einzufangen. Vielleicht war da auch was bei der Tonmischung, weil ich habe schon ein paar tanzende Spanier gesehen.
Ja. Die durften auch zurecht tanzen am Ende.
Ja. Ich habe auch nicht kommen sehen, wer Man of the Match wurde, nämlich Pedro Porro. Der Torschütze zum 2:0. Auch das hatte ich nicht auf meinem Bingo-Zettel. Aber unsere Reporterin Stefanie Batschik, die war ja live im Stadion und die hat diesen Torschützen nochmal ganz genau beobachtet nach Abpfiff.
Der Mann dieses Spiels, der geht jetzt hier gerade über den Rasen und winkt nochmal in die Menge. Die Augen, die glänzen. Würde wahrscheinlich auch das ein oder andere Tränchen vor Freude verdrücken. Der Pedro Porro, der Rechtsverteidiger, der Spanier, der hier heute das 2:0 erzielt hat, aber hält sich noch so ein bisschen zurück, als wenn er gar nicht selber glauben könnte, was hier passiert ist. Also Spanien glänzt mit einer Teamleistung, mit der besten Leistung in diesem Turnier. Für mich wahnsinnig emotional, emotional auch, weil Luis de la Fuente, der Trainer der Spanier, ja vorher gesagt hat, hey, ich habe auch die Jugendmannschaften trainiert und vor 12 Jahren, da waren da Jungs dabei, die haben heute dieses Halbfinale hier in Dallas gespielt und ich bin verdammt stolz. Und auf der anderen Seite Tränen natürlich bei den Franzosen, die sind auch alle ganz schnell in der Kabine verschwunden. Ja, werden sehr daran zu knabbern haben, waren der große Turnierfavorit. Wir haben den ersten Finalisten und wir haben ihn zu Recht.
Ja, absolut.
Muss man so sagen, Steffi hat das schon richtig gesagt. Wir sind im Sendungstitel auf Frankreich gegangen, weil uns das einfach so überrascht hat, ja, wie leblos das dann war. Aber ich will unbedingt einmal über Spanien sprechen, weil alles in Sachen Rückwärtsbewegung, Staffelung, Abstände, Spielverständnis und diese Grundsicherheit im eigenen Spiel, das war alles muy bien. Ja, also das muss man wirklich sagen, da war ich total, total überrascht. Auch im Spiel nach vorne konsequenter und zielstrebiger als noch davor in den Spielen. Aber auch nur, wenn die Situationen da waren, ne, hatte man das Gefühl, sind sie dann auch wirklich zielstrebig nach vorne gegangen. Das war in den Spielen zuvor nicht so. Das bedeutet, sie sind besser geworden. Und jetzt war das so ein bisschen das Spanien, was sich eigentlich alle vor der WM vorgestellt hatten. Mhm. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen fürs WM-Finale, ne?
Ja, voll. Und ich finde auch, also dieser Offensivdrang, den habe ich vorher in den Spielen so gar nicht gesehen. Also ich meine, sie sind ja viel über Ballbesitzphasen gegangen, aber das war dann halt auch viel hintenrum, viel von links nach rechts verschieben und auf den Moment warten. Und so war es eigentlich sehr oft so. Frankreich hat unfassbar viele Missverständnisse drin gehabt, viele Fehlpässe. Und immer wenn Spanien an einen Ball kam, haben die relativ schnell den Weg nach vorne gesucht, die Spanier.
Und das war auch wirklich dem spanischen Spiel geschuldet, das mit diesen Fehlpässen und so. Mhm. Die haben die tatsächlich auch so ein bisschen mürbe gemacht, die Franzosen. Bei den Spaniern weiß jeder, was er zu tun hat. Da überpaced keiner, alle irgendwie agieren strukturiert. Das ist kein Zufall, das ist ein System. Ein defensives, aber ein erfolgreiches und vor allen Dingen ein gemeinsames. Und da hat natürlich der Trainer Luis de la Fuente alles richtig gemacht, rückblickend. Mit einem schicken Anzug an der Seitenlinie, ganz schick. Und dann unten noch die Adidas-Treter. Also er hätte sich selbst einwechseln können.
Hätte er nicht gemusst.
Genau, wenn Spanien es gebraucht hätte. Ja. Am Ende brauchte er sich nicht einwechseln. Steffi hat es gesagt, er kommt aus der Jugend, hat die Mannschaft hinter sich und ja, die Mannschaft, hat man das Gefühl, stützt sich selbst und glaubt an das System und an sich selbst. Und deswegen, Anne, mark my words, werden die so auch Weltmeister.
Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so ausschließen. Er ist halt der perfekte Uhrmacher für dieses Uhrwerk. Und ich finde, das hört man dann auch in dem, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Wir hatten es mit einer der besten Nationalmannschaften der Welt zu tun. Und sie hatten es mit der vielleicht besten Truppe der Welt zu tun. Das hier ist eine echte Mannschaft. Tag für Tag geben meine Spieler alles. Sie sind füreinander da. Es ist so wundervoll, ihnen beim Spielen zuzusehen. Sie haben eine spektakuläre Show geboten.
Total humble, total gut analysiert und so einem Trainer würde ich, glaube ich, auch folgen. Mhm. Mir tut ein bisschen leid für alle, die am Sonntag, gegen wen es auch immer geht, gegen Argentinien oder England, ein Spektakel erwarten.
Das wird nicht passieren.
Ich glaube nicht, aber es wird, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Tag für Spanien.
Ja, und sie können sich halt auch auf die Fahne schreiben, die Spanier haben schon wieder zu null gespielt. Ich meine, wenn man jetzt auf die erwartbaren Tore guckt, klar, Frankreich hatte einen XG-Wert von 0,58. Also
Frankreich, ne?
Frankreich, genau, ja. Also das ist halt das Ding, dass, da ist nicht viel aufs spanische Tor zugerollt. Wenn, dann war Unai Simon da. Ich fand's auch krass, der hat ja so zweimal wirklich einen Ausflug gewagt und Frankreich hat das null bestraft.
Ja, wir können ja mal auf die beiden Tore einmal zu sprechen kommen. Das 1-0 ist ja gefallen durch einen Elfmeter. Da ist der französische Verteidiger Digne von Aston Villa, ja, würde ich fast sagen, eigentlich zuerst am Ball, aber er guckt nur auf den Ball und dann trifft er den Ball gar nicht, sondern einfach nur Jamal. Also er trifft die 19, also literally die 19 auf der Hose. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich klarer Elfmeter gewesen, weil Jamal da auch gut reinspritzt. Ich glaube, die Situation am Rande des 16ers, das ist einfach dann ein Fehler vom Franzosen, den man in so einem Halbfinale nicht machen darf. Und den macht dann Oyarzabal einfach mal rein.
Ja, ich finde, ich habe ja noch zu dir gesagt, als wir das zusammengeguckt haben, so, oh, der wirkt irgendwie ein bisschen unsicher, der Oyarzabal.
Der guckt
und
aber immer
Mike
so, glaube ich.
Mike Maignan halt so voll fokussiert, ihn angeguckt. So, also ich hätte Angst gekriegt, wenn ich 11 Meter von dem entfernt gestanden hätte, aber dann, ja, einfach eiskalt.
Sein 5. Tor für Spanien bei einer WM. Kein Spanier hat mehr als 5 Tore bei einer WM gemacht. Und ja, im Finale kann er noch einen drauflegen und dann wird es auch historisch für den Mann von San Sebastian.
Ja, und damit war Frankreich dann zum allerersten Mal bei dieser WM überhaupt in Rückstand. Also das war eine komplett neue Situation. Und ich finde, dieses 0:1 hat aber noch nicht gereicht dafür, dass Frankreich so richtig mehr in die Offensive gegangen ist, mehr gezeigt hätte, so aufgewacht wäre. Das kam ja erst nach dem 2:0. Und also, sorry, wir haben gestern, haben Jens und ich noch darüber geredet, dass Frankreich ja auch eine sehr, sehr gute Defensive hat. Mhm. Aber was die machen vor dem 2:0, das ist ja ein Doppelpass zwischen Porro und Olmo. Also Porro leitet den selbst ein und wird dann komplett allein gelassen. Also er läuft in Richtung Tor und beide Franzosen, die drumherum stehen, ignorieren ihn einfach. Die gehen nicht mit.
Ich liebe den Doppelpass, weil der auch in WM-Halbfinals funktioniert.
Ja.
Und das sollte er eigentlich nicht aus Frankreichs Sicht, aber manchmal ist es so einfach. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Spanien davor 17 Mal den Ball hat, 17 Mal den Ball wieder gewinnt. Also auch die zweiten Bälle in dieser defensiven Struktur einfach auch gewinnt und dann halt Frankreich irgendwann auch nicht mehr aufpasst. Also ich glaube denen schon, dass die viel versucht haben und so, aber die hatten einfach keinen Zugriff. Also auch Deschamps, fand ich, hatte keinen Zugriff, auch mit Hydration-Breaks und auch mit der Halbzeitpause.
Auch mit seinen Wechseln.
Keinen Kniff gefunden, ne?
Ja, absolut.
Also die Statik blieb immer gleich und auch aus dem Team heraus, fand ich, kam keine Reaktion, weil wenn es mal nicht läuft, braucht man die Weltklasse eigentlich erst recht, vielleicht auch vom Kopf her, aber da hat keiner, fand ich, Verantwortung übernommen und das ist dann einfach nicht gut genug.
Ich glaube halt auch, wir hatten ja so den Eindruck, Frankreich ist noch gar nicht am Limit. Also die Franzosen können, wenn es sein muss, immer noch einen drauflegen. Und nach dem Spiel denke ich, ja, vielleicht doch nicht. Also vielleicht war das dann einfach schon das Maximum, was sie vorher gezeigt haben. Für Deschamps ist es natürlich bitter. Er wird jetzt noch ein Spiel natürlich haben, das Spiel um Platz 3. Er ist jetzt schon alleiniger Rekordtrainer mit 26 WM-Spielen, hat Helmut Schön abgelöst. Aber ich finde, der sah schon ganz oft sehr verzweifelt und ratlos aus da an der Seitenlinie, weil er hatte, entweder hatte er nicht den besseren Matchplan oder seine Spieler haben es einfach nicht umgesetzt.
Wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Wir waren in der Offensive nicht so gefährlich wie sonst. Dann kamen technische Fehler dazu, Pässe, die nicht ankamen. Wir müssen das jetzt akzeptieren, auch wenn es sehr weh tut. Spanien hat mehr gezeigt als wir.
Ja, und dafür brauchen wir noch einen Gegner, ne?
Das sagt er ziemlich richtig. Also, sie haben ja noch ein Spiel, das ist ja das Gute für Frankreich und da können sie auch nochmal vielleicht an ihr Limit gehen. Und das vielleicht auch ein bisschen anders angehen, als sie es gegen Spanien gemacht haben. Das Gute ist, Spanien wird nicht der Gegner sein. Das heißt, sie verlieren nicht nochmal gegen Spanien. Ja. Und ja, vielleicht um ein bisschen versöhnlich auch für alle Franzosen aus dieser Geschichte rauszugehen. Kylian Mbappé hat gestern sein 21. WM-Spiel gemacht, damit Hugo Lloris abgelöst und ist damit alleiniger Rekordhalter Frankreichs, was WM-Spiele angeht. Samstag wird eins dazukommen. Seine Zeit ist auch noch nicht vorbei und da kann er nochmal vielleicht allen zeigen, gegen England oder Argentinien, dass der schon ziemlich gut ist und deutlich besser als das, was er gezeigt hat.
Wir halten fest, Spanien steht im Finale, Frankreich im Spiel um Platz 3. Und jetzt werden eben die Gegner gesucht. Heute Abend in Atlanta, 21 Uhr ist Anpfiff zwischen England und Argentinien. Live zu sehen im ersten und zu hören im Audiostream. Und da hört ihr dann nachher unter anderem Thomas Kunze. Der macht das Spiel nämlich zusammen mit Michael Augustin und ist natürlich auch schon vor Ort in Atlanta. Thomas, unsere Kollegin Stefanie Batschik hat die Engländer ja schon zu Feierweltmeistern ernannt. Können die Argentinier da auch mithalten?
Ja, sehr gut sogar. Vielleicht sogar noch den Tuck besser. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir die erleben. Mein erstes Erlebnis mit der Bande war, und das meine ich ausschließlich positiv, 2014 an der Copa. Ende ist bekannt. bei der WM in Brasilien, da war es schon absurd, was sie jetzt hier veranstalten, ist tatsächlich nochmal eine völlig andere Nummer. Es gibt mehr als 300.000 Argentinier in den USA. Von denen müssten anscheinend 500.000 aktuell schon hier sein. Es sind wirklich nur Albiceleste-Trikots da. Sie haben einen extra Feiergrundzug gesichert bekommen. Das Fanfest wird nicht reichen. Außerdem hat man ja auch ein bisschen Angst vor eventuellen Ausschreitungen aufgrund der Rivalitäten zwischen England und Argentinien, der Geschichte dieses Duells. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Sie sind hier im Stadtteil Five Points auf einer Veranstaltungsfläche, die nennt sich Underground. Und da stehen sie jetzt schon zu Tausenden. Da werden immer diese Fahnen geweht und das wird ja richtig zelebriert. Sie haben ihre eigene Leinwand aufgebaut bekommen. Da stehen jetzt die Grills und die Riesensteaks liegen drauf. Und das geht jetzt bis morgen, bis es zum Spiel losgeht, dann nur wenige Fußminuten entfernt mit der Party hier so weiter. Also Atlanta ist Argentinien, so muss man es sagen.
Thomas, du hast es schon angesprochen in Sachen Geschichte. Wie historisch ist dieses Spiel aufgeladen?
Viel zu groß, viel zu viel, also meiner Meinung nach, und ich lobe da wirklich beide Trainer. Scaloni hat gestern schon gesagt, it is just a football match. Ja, und da hat er ja eigentlich auch recht, aber irgendwie eben auch nicht. Gerade eben in der Pressekonferenz ging es natürlich nochmal um Diego Armando Maradona, um die Hand Gottes und danach das beste Tor aller Zeiten, weil er es einfach gerade rücken wollte. Es gibt so viel, was sich um dieses Spiel dreht. Diese beiden Trikots sind so schwer, die können schon zur Last werden. Die politische Ebene ist ja auch zu Ende besprochen, der Falklandkrieg und all das. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das hat man hier wirklich sehr, sehr gut gemacht aus der sportlicher Sicht. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen und Debatten und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, und dann gibt es natürlich für England diesen Full-Circle-Moment, der da droht, beziehungsweise auf den man sich freuen könnte, 60 Jahre nach Wembley in WM-Finale einzuziehen. Das hat alles, und man merkt das hier schon, das hat alles nochmal eine andere Dimension und es scheint mir so zu sein, als wäre das das Größere der beiden Halbfinals.
Atlanta ist ja auch ein besonderer Ort für die beiden. Ne? Die haben da beide schon gespielt. Argentinien wäre beinahe gegen Ägypten ausgeschieden, England gegen Kongo. War das auch irgendwie nochmal Thema auf den Pressekonferenzen?
Nee, nur, dass die Wege bekannt sind und dass das weiterhilft. Denn sie sitzen ja wirklich alle unfassbar lange in irgendwelchen klimatisierten Bussen, Flugzeugen, Hotellobbys. Das hilft natürlich hier schon, dass sie Bescheid wissen. Haben die Trainingseinheiten gemacht, den Pitchwalk auch nochmal, das ist ja klar. Und waren eigentlich ganz froh, dass sie hier spielen können. Das Wetter wird keine Rolle spielen. Dieses Stadion hat ein Dach. Es ist für mich wirklich eines der schönsten in dieser gesamten WM. Aber es hat jetzt nicht nochmal den Flashback auf das Gruppenspiel der Engländer oder das K.O.-Spiel der Argentinier gegen Ägypten bzw. Kongo gegeben.
Du kommst gerade aus den beiden Pressekonferenzen. Das sind ja hier und da schon mal sehr nüchterne Veranstaltungen, wie ich finde. Gab es denn mal so einen Aha-Moment? Also hat sich beispielsweise ein Engländer getraut, Thomas Tuchel mit dem Wort Mentalität zu belasten oder so?
Nein, natürlich nicht. Und das ist das, was mir jetzt auch extrem gut gefallen hat bei beiden. Es gab überhaupt nichts Extraordinäres, außer dass der Laden so unfassbar voll war, dass man dachte, okay, wie soll das denn dann erst morgen beziehungsweise heute, je nach Zeitzone, dann zum Spiel werden, weil diese ganze Fußballwelt halt drauf starrt auf dieses Spiel. Und was mir am besten gefallen hat, war, dass sich alle zusammengerissen haben, vor allen Dingen die Trainer. Thomas Tuchel war so unglaublich laid back. Das hat mir überhaupt nicht verstanden. Der saß einfach da und hat sich gefreut wie ein Schnitzel, dass er jetzt so ein großes Spiel machen kann. Beide haben nochmal betont, was für eine große Ehre das ist, auch auf dieser Bühne aufeinander zu treffen. Aber es gab jetzt weder Aufreger noch Schmunzler. Das war wirklich ziemlich entspannt. Also jetzt gar nicht unterkühlt, sondern einfach nur entspannt.
Also keine Nervosität, kein keine Ahnung, Favoritenrolle hin und her schieben, was wir ja bei Frankreich und Spanien gesehen haben?
Doch, das haben sie schon gemacht, aber eben auf eine unfassbar höfliche Art und Weise, indem sie einfach den Gegner extrem stark geredet haben und all die Qualitäten. Und natürlich ist Thomas Tuchel auch auf Lionel Messi zu sprechen gekommen. Und ich habe mir das jetzt ja auch alles nochmal angeschaut. Das kann man auch gar nicht begreifen, dass dieser Mensch seit 2006 bei Fußball-Weltmeisterschaften durch die Gegend läuft. Und er wird jetzt sein 206. Länderspiel bestreiten. Das ist sein erstes gegen England übrigens. Ist auch so ein Witz. Lionel Messi hat schon gegen jeden auf dieser Welt gewonnen, aber nicht gegen England, weil gegen die hat er einfach noch nie gespielt. Das ist der Witz. Und da hat Thomas Tuchel natürlich nochmal dieses ganz besondere Erbe und die hohe Qualität und die Sonderrolle von Messi hervorgehoben. Das hatte alles was Freundschaftliches, muss man ehrlicherweise sagen.
Freundschaftsspiel wird es trotzdem nicht. Es geht ja um den Einzug ins Finale. Danke dir, Thomas.
Ja, gerne.
Spannend eigentlich, ne? Dass das jetzt so ein bisschen so runtergeredet wird oder nüchtern geredet wird vor diesem großen Spiel. Die Trikots sind schwer, hat Thomas gesagt. Die Erwartungshaltung ist eigentlich wieder so hoch wie vor diesem Halbfinale Frankreich gegen Spanien. Da wurden wir ja so spielerisch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube aber, dass es ein anderes Ding wird und dass Fans des Spektakels vielleicht heute mehr auf ihre Kosten kommen. Was glaubst du?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall knapp, ne? Weil wenn du dir anguckst, wie die beiden überhaupt da hingekommen sind in das Halbfinale, die waren ja gefühlt schon zweimal ausgeschieden und sind aber trotzdem immer weitergekommen. Argentinien hat auch zwei Verlängerungen in den Knochen. Das könnte gerade so einem 39-jährigen Lionel Messi dann vielleicht anzumerken sein. Es wird halt auch voll drauf ankommen, wie die Stars performen. Was macht ein Harry Kane? Was macht ein Messi? Was macht auch ein Bellingham? Also England ist da ja noch ein bisschen breiter aufgestellt, was die Star-Qualität angeht. Aber also ich glaube, es wird halt nicht so einseitig wie Frankreich gegen Spanien.
Und das Interessante ist ja, dass beide bislang noch ja die absolute Top-Klasse an Gegnern nicht im Turnier hatten. Mhm. Ne? Also beide treffen wirklich das erste Mal auf ja eine in der Weltrangliste top-platzierte Mannschaft. England könnte vielleicht ausnutzen, dass Argentinien gegen den Ball zu 10 verteidigt.
Ja.
Ne? Messi macht ja da ja so nie so richtig mit seinen 6-7 Kilometern pro Spiel. Ich glaube, es wird ein Spiel mit viel Ballbesitz für England. Und das ist aber Argentinien ehrlich gesagt egal, weil die kontern schon immer gut. Ja, gefühlt fallen da heute mehr Tore als beim Spiel gestern.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja auch England gerade über die Flügel extrem gefährlich. Das kann Argentinien ja theoretisch auch. Dann ist ja auch die Frage, wo und wie setzen sie Messi ein? Weil der ja auch schon sich im Zentrum teilweise festgelaufen hat, dann ausgewichen ist und so. Also ich finde, es ist halt auch wirklich, beide Teams haben schon sehr viel gezeigt bei dieser WM und auch sehr variabel gespielt. Deswegen kannst du gar nicht so genau sagen, wie die Trainer das dann angehen werden.
Bei Argentinien ist es auf jeden Fall dieser Glaube an sich selbst. Ja. Sie haben so ein Grundvertrauen auch, weil sie den Titel jetzt gerade mit sich tragen. Sie brauchen, aber du hast es gesagt, immer Glück bislang in dieser K.O.-Phase. Ne? Wir reden über die Schweiz, über Ägypten, über Kap Verde und so weiter. Sie haben es aber bis jetzt immer geschafft. Und man kann sagen, mit dem Rücken zur Wand sind sie am besten. Und es muss ja eigentlich nur zweimal noch gut gehen.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Messi hat bislang 8 Tore geschossen. Mit ihm steht und fällt das Ganze.
Der dürfte jetzt auch froh sein, dass Mbappé und Haaland raus sind, weil das so die ärgsten Verfolger sind in der Liste der besten Torschützen. Kane kann er selbst rauswerfen. Ja. Also kann sich da schon so ein bisschen die Krone aufsetzen.
Ich bin gespannt. Ich glaube einfach, mit Argentinien ist immer zu rechnen. Und wenn es nicht läuft, sind die giftig und paraguayesk auch unterwegs.
Boah, das so, ne? Ist schon
also davon darf
Dollar-Vergleich.
Ich, ja, aber die sind halt total eklig, ne? Wenn es auch nicht läuft. Und das hat man auch in den vergangenen Spielen gesehen. Da darf sich England, glaube ich, nicht beirren lassen. Siehe Mbolo im Viertelfinale. Der war irgendwann so genervt, dass er aus einer Emotion heraus versucht, eine gelbe Karte zu ziehen und dann selber vom Platz fliegt. So, ne? Aber auch da, finde ich, hat Tuchel bestimmt einen Plan. Meine Idee für das England-Spiel: gib denen doch mal den Ball und spielt dann über Bellingham und Saka oder Gordon oder Rashford oder so schnell nach vorne nach Ballgewinn. Vielleicht heißt es dann ja aus Englands Sicht in Bezug auf Tuchel, maybe he's going to be the one that saves English football.
ja, ich finde das halt beeindruckend, wenn man sich mal so die Bilanzen von Argentinien anguckt, weil da steht quasi Turniermannschaft drauf. Die haben von den letzten 15 Do-or-Die-Spielen alle gewonnen.
Ja.
Also in der Copa America, bei der WM eben. Also das letzte Mal, dass sie ein K.O.-Spiel verloren haben, war am 2. Juli 2019. Das ist echt schon lange her. Und ich finde auch dieser Spirit, dieses für Messi-Spielen, ihm dann bei seiner wahrscheinlich wirklich letzten WM nochmal alles irgendwie reinzuhauen, damit er nochmal Weltmeister wird, das merkst du halt einfach. Und das kann sich dann am Ende schon durchsetzen gegen England. Wen hast denn du vorne eigentlich?
Ich bin bei Argentinien. Weil ich das Turnier gerade auch so empfinde, dass am Ende wird halt gespielt und irgendwann wird abgepfiffen, dann führt Argentinien. Ich bin aber wirklich mal gespannt. Es ist viel drüber gesprochen worden. Heute Abend geht's endlich los. Es ist an Emotionalität nicht zu übertreffen. Es hat einen historischen Bezug. Auch sportlich steckt da einiges drin. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen analysiert, wie es laufen könnte. Lass uns mal noch Thomas Tuchel hören.
Es sind zwei große Fußballnationen. Wir erwarten ein intensives und ein emotionales Spiel. Ein Spiel, in dem das Momentum hin und her wechselt. Alles andere würde mich überraschen.
Da sind wir uns einig, oder?
Da sind wir uns einig. Und vielleicht, um den Podcast zu schließen, ich möchte eine Anekdote erzählen von unserem ARD-Kollegen Burkhard Hupe. Die habe ich aufgeschnappt, denn dank diesem Spiel Argentinien gegen England gibt es nämlich gelbe und rote Karten, so wie wir sie heute kennen. Das ist ein nice to know. Wusstest du das?
Ich habe es tatsächlich eben auch gelesen in der Vorbereitung auf das Spiel.
Ich fand das total interessant. Es war die WM 66 in England. Argentinien und England haben sich auf dem Platz die Köpfe angehauen. Schon nach einer halben Stunde ist damals der argentinische Kapitän durchgedreht und musste durch zwei Polizisten vom Platz gebracht werden. Und nur so konnte es dann weitergehen. England hat die Kiste übrigens 1-0 gewonnen. Und der Schiedsrichterbeobachter damals, so die Legende, war nach dem Spiel im Auto auf dem Weg nach Hause und hat sich überlegt, wie kriegen wir das denn mit dem Platzverweisen auch ohne Polizei hin? Und dann kam er an der roten Ampel auf die Idee, so eine Signalfarbe in Kartenform, das ist es. Gelb heißt aufpassen und rot, so geht's nicht weiter. Und 1970 wurden dann die Karten erstmals eingeführt. Das fand ich eine ganz, ganz interessante Geschichte.
Ja, ich hatte auch gelesen, er war ja schon zweimal verwarnt. Das heißt, er hätte quasi schon gelb-rot gesehen, bevor er dann die glattrote bekommen hat.
Auch das gab's mit Karten dann schon nochmal. Also das ist auch nochmal passiert. Also lange vor der Erfindung des VARs oder sowas cool wie Fußballpodcasts und so. Ja, das Spiel wird auch heute wieder seine Geschichte schreiben, glaube ich.
Absolut. Eine Info habe ich noch. Felix Zweier wird kein Spiel mehr pfeifen bei dieser WM. Der ist auch schon abgereist. Zwei Einsätze hatte er in der Gruppenphase und dann war auch für ihn Schluss, wie sich das für einen Deutschen gehört.
Ja, Thomas Tuchel, last man standing, kann man sagen, aus deutscher Sicht.
So nämlich. Und wie das Spiel ausgegangen ist, besprechen wir einfach morgen früh, oder?
Überredet.
Bis morgen.
Bis morgen.